Liebe Freunde, liebe Gäste, haben Sie noch den Schluss dessen im Ohr, was wir eben gesungen haben? Deine Liebe reicht bis an das Ende der Welt. Glauben Sie das wirklich? Stimmt das? Ist diese Aussage nicht eine ganz enorme Zumutung an uns? Natürlich können wir hinweisen auf die rettende Liebe Gottes im Evangelium von Jesus Christus. Und die wird heute tatsächlich bis an das Ende der Welt verkündet, weitergegeben durch Boten des Evangeliums. Und das Ende der Welt, das sind nicht nur die Weiten des Pazifiks. Ich denke noch, wie ich auf den Marshallinseln stand. Am ersten Tag fiel das Flugzeug aus wegen eines Gewitters, am zweiten, weil nur ich allein mitfliegen wollte. Das war das Ende der Welt, aber genauso fühle ich mich am Ende der Welt mitten in Tokio. An dieser S-Bahn- oder U-Bahn-Station, wo täglich tausende Menschen an einem vorbeigehen. Im Zentrum von Lima in Peru. Oder man könnte andere Millionenstädte unserer Welt nennen. Da ist der Einzelne genauso verlassen und genauso einsam. Und neben diesen großen Konglomerationen sind die Weiden der Steppen Asiens. Die Urwälder des Amazonas oder Sumatras. Nie zuvor gab es das, dass Gottes Liebe weltweit verkündigt wurde. Wenn wir es so verstehen, dann müssen wir sagen, das ist eine Tatsache. Ja, das stimmt. Aber das ist nur die eine Seite. Die Welt hat auch ein ganz anderes Gesicht. Wir haben eben in den beiden persönlichen Berichten einiges davon gehört, aus ganz unterschiedlichen Umfelden. Einmal Sambia im südlichen Afrika, das andere Mal Hokkaido, nördlichen Teil Japans. Und jetzt nenne ich einfach einige Stichworte und es werden bei Ihnen Assoziationen entstehen. Haiti, Erdbeben, Cholera, Gottes Liebe weltweit. Wir haben es vorhin schon gehört, Sudan. Seit 1956 Bürgerkrieg. Mit kleinen Unterbrechungen. 2 Millionen Todesopfer. 4 Millionen auf der Flucht. Ungezählte Kindersoldaten. Frauen, Mädchen, die in die Sklaverei verkauft wurden im 21. Jahrhundert. Gottes Liebe weltweit. Tsunami. Oder aber wir gehen etwas zurück in die Vergangenheit, 20. Jahrhundert. In den 30er Jahren wurden in den Säuberungsaktionen unter Stalin in der Sowjetunion circa 28 Millionen Menschen ums Leben gebracht. So in der großen Stalin-Biografie. Nur um den Sowjetmenschen hervorzubringen. Gottes Liebe weltweit. Im Sommer war ich in Buchenwald mit meiner Frau. Es hat mich Tage danach noch geschüttelt. Und nun könnte man fortfahren. Und wenn man in der Geschichte zurückgeht, dann werden die Grausamkeiten nicht weniger. Und wenn die Geschichte noch lange weitergeht, ich bezweifle, ob sie dann weniger werden. Ich habe jetzt zwei Sichtweisen vor Ihnen aufgetan. Wo liegt denn der Unterschied? Zum einen geht es um das rettende Handeln Gottes. Da wurde und wird seine Liebe offenbar am Kreuz von Golgatha in Jesus Christus. Das andere Mal geht es um das, was wir das welterhaltende Handeln Gottes nennen. Und Gott erhält diese Welt mit all den Grausamkeiten. Und da ist die Liebe Gottes verborgen. Nun will ich die Zeit nicht damit zubringen, dass wir uns weiter in der Welt umsehen, sondern wir wollen hineinschauen in die Bibel. Meine Frau erzählte mir von einer Frau im Frauenkreis, die sich vornahm, die Bibel durchzulesen. Sie begann, ob klug oder nicht klug, mit dem Alten Testament. Und dann war sie entsetzt. All die Grausamkeiten, die sie fand. Und daraufhin sprach sie den Pfarrer bei uns im Dorf an und die Antwort war, ist's heute anders? Ich weiß nicht, wie sie darauf reagiert hat. Nun haben wir einen seltsam verstellten Blickwinkel. Das liegt nicht zuletzt auch an den Medien. Good news is no news. Und so kommt es, dass wir uns an den schlechten Nachrichten, am Negativen, am Bösen ständig festhalten. Und es fehlt uns der Blick für das Gesamtbild. Lassen Sie mich zunächst von der Bibel her ein Gesamtbild entwerfen für das Handeln Gottes mit den Völkern. Ich kann es nur skizzenhaft tun, in 5 Punkten A. Gott hat die Völker in ihrer Vielzahl und in ihrer Vielfalt gewollt und geschaffen. Es ist vorhin schon angeklungen, wir gehen davon aus, dass Gott in dieser Welt handelt. Und das gehört mit zu seinem ursprünglichen Handeln, das da war. Und deshalb sind diese Völker in ihrer Vielzahl und in ihrer Vielfalt Gottes. In 1. Mose 10 haben wir die sogenannte Völkertafel. Ich weiß nicht, wer sie schon einmal durchgelesen hat. Ich weiß nicht, wer sich die Mühe gemacht hat, die Völker zu zählen, die da genannt werden. Es sind insgesamt 70. Diese Zahl ist nicht Zufall. 10 mal 7. 10 steht in der Bibel für das gerundete Ganze und die 7 für die von Gott gewollte und von Gott geordnete Totalität. Deshalb noch einmal, alle Völker, auch wenn in dieser Völkertafel nur die Völker des Vorderen Orientes genannt werden, alle Völker in ihrer Vielzahl und ihrer Vielgestalt sind von Gott gewollt. Ihm gehören sie. Vielleicht ist Ihnen Psalm 24 ein wenig besser bekannt. Der beginnt mit der Aussage, dem Herrn gehört die Erde und was darin ist. Der Weltkreis und alle, die darauf wohnen. Warum? Weil er die Erde gegründet hat und weil er sie über dem Abgrund erhält. Dieses ist das Erste. Und wenn Jesus 70 Boten neben den 12 zusätzlich zu den 12 aussendet, dann deshalb, weil er will, dass diese Botschaft von seiner Liebe zu all den Völkern kommt. Das zweite B. Gott erhält und Gott versorgt die Völker. Das klingt auch wie eine Zumutung und doch. Nach der Flut garantiert Gott, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also der Winter wird ein Ende haben. Und die Bundesbahn wird aufatmen. Und manche andere auch. Aber damit garantiert Gott die biologische Lebensbasis für den Menschen. nicht weil der Mensch gut wäre, sondern obwohl er von Geburt an gegen Gott und von Gott abgewandt ist. Und das sollen die Völker erkennen. Denken Sie nicht, ich wüsste nicht um den Welthunger, dass heute wenigstens ein Siebtel der Menschheit, circa 1 Milliarde, hungrig ins Bett gehen. Aber lassen Sie mich auch das andere sagen. 6 Siebtel, 6 Milliarden Menschen haben täglich genug zu essen und zu trinken. Das ist eine Gabe Gottes, für die ihm viel zu wenig gedankt wird. Das dritte C, Gott lenkt die Völker nach seinem Willen. Die Propheten mussten Israel in ihrer Wahnvorstellung korrigieren, dass sie meinten, Gott würde sich nur um Israel kümmern. Und schon im Alten Testament sagen die Propheten, stimmt nicht. Der Prophet Amos sagt, seid ihr Israeliten mir nicht gleich wie die Mohren? Ich habe Israel aus Ägypten geführt, aber ich habe auch die Philister aus Kaftor geführt und die Aramäer aus Kir. Gott ist es, der die Völker geführt hat und der die Völker führt. Sie wissen es nicht, sie merken es nicht. Und dieses Lenken und Führen Gottes ging in der Geschichte weiter. Ich nenne bloß 2, 3 Beispiele wieder. Wir denken an das frühe Mittelalter. Stichwort Völkerwanderung. Die germanischen Stämme, die vorher irgendwo, genau weiß man es nicht, im Nordosten waren, kommen über die Völkerwanderung und hinter der Völkerwanderung stehen immense Hungersnöte. In den Bereich des Römischen Reiches und damit in den Bereich des Evangeliums. Das war Gottes Handeln, wie wir im Glauben sagen können. Zweites Beispiel. Beginn der Neuzeit. Die europäischen Völker erkunden die Welt, Beginn des sogenannten Vasco da Gama-Zeitalters. Und damit mit der Entdeckung Amerikas, mit der Entdeckung des südlichen Afrikas, mit der Öffnung des Seeweges nach Ostasien, öffnen sie ohne ihr Wissen, ohne ihr Wollen dem Evangelium den Weg. Ich sage nicht, dass damit nicht viel Gewalt und viel Unrecht verbunden gewesen wäre. Drittes Beispiel. 1990 und die Jahre danach, das Sowjetreich und der ganze kommunistische Block zerfällt und damit öffnen sich mit einem Mal viele Völker Asiens für das Evangelium. Wenn ich 30 Jahre zurückdenke, dachte niemand dran, als Missionar nach Usbekistan, nach Turkestan, nach Kasachstan, nach Tadschikistan und wer weiß wohin zu gehen. Wir kannten diese Länder nicht einmal dem Namen nach. Wie kam es, dass sie innerhalb von 5 Jahren für das Evangelium offen wurden? Wir kennen die empirische Geschichte, geprägt von ökonomischen, militärischen und Machtinteressen. Die Bibel zeigt uns das, was ich die Metageschichte, die jenseitige Geschichte nenne, wo Gott ohne ihr Wissen Völker zu seinen Werkzeugen macht, zum Guten wie zum Bösen. Ein viertes D. Gott schuf und will für alle Völker das Heil in Jesus Christus. Ich mache diesen Punkt zum kürzesten, weil er in anderen Zusammenkünften auf dieser Konferenz sehr, sehr ausführlich behandelt wird. Obwohl es ein Punkt ist, eine Sache ist, die durch die ganze Bibel hindurchgeht. Wenn man die Bibel liest von Anfang an, vor allen Dingen von Abraham an, dann sieht man, dass das ganze Wollen und Wirken Gottes darauf hinzielt, dass das Evangelium seinen Weg zu den Völkern findet. Und das letzte E, dieser Gott, von dem ich so viel Gutes sagte, ist der Herr und der Richter aller Völker. Wäre das nicht der Fall, wäre Mission nicht nötig. Wir könnten es vergessen. Ihr könntet daheim bleiben. Obwohl dir, Michael, das gar nicht gefiele. Ich weiß, dir gefällt es in Sambia viel besser als hier in Deutschland. Aber du bräuchtest nicht mehr zu gehen. In den Psalmen wird die Königsherrschaft Gottes gerühmt. Und zwar, dass er der Herrscher der ganzen Erde ist. Aber als der Herr und König der ganzen Erde richtet er die Völker. Er kommt, den Erdkreis zu richten. Und damit geht der Blick bis an das Ende der Welt. Kein Volk, keine Grausamkeit wird dem Gericht Gottes entgehen, auch wenn die Geschichte scheinbar darüber weggegangen ist. Das letzte Wort hat er, und er hat es dem Lamm übergeben, das geschlachtet ist, Jesus Christus. Und das letzte wird nicht ein sich immer weiter entfaltender Weltprozess hin zum Guten sein, sondern das letzte ist, dass Jesus wiederkommen wird als der Herr und die Weltgeschichte mit dem Weltgerichte zu Ende bringen wird. Sein Wort wird das letzte Wort sein. Und dieses Wort vom Weltgericht ist nicht irgendein Nebensatz, den man streichen könnte im Evangelium, sondern im Neuen Testament gehört er mit zur Elementarunterweisung für alle Christen und hat seinen Weg hineingefunden in das apostolische Glaubensbekenntnis. Er wird wiederkommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ob es uns gefällt heute, ob es politisch korrekt ist oder nicht. Mit diesen fünf Punkten entstand vor unseren Augen das weite Panorama einer Metageschichte. Ich habe das Wort eben erklärt, die gesamte Weltgeschichte aus der Perspektive Gottes und des Glaubens sieht. Ich weiß sehr wohl, dass viele Christen sich dessen nicht bewusst sind, von Nichtchristen nicht zu reden. Und deshalb, weil man diesen weiten Blick nicht hat, treten andere Mächte an den Platz Gottes. Gehen wir zu den Völkern Afrikas, weite Teile Asiens, den sogenannten Naturvölkern, dann sind es die Ahnen, die Götter, die Geister, die Dämonen, oder aber sie vergotten sich selbst. Und da, wo wir neuzeitliche Staaten in diesen Gebieten haben, da vergotten sich dann deren Präsidenten. Ich nenne nur Präsident Mugabe von Simbabwe, der sich wie ein Gott benimmt. Ich nenne nur Nachrichten von letzter Woche, den Präsidenten der Ivory Coast, der Elfenbeinküste. Wahlen hin, Wahlen her, ich bin der Herr, ich bestimme, was in diesem Land geht, wie ein kleiner Gott. Aber nicht nur dort. Wir haben in unserem Land einen Kommunismus und einen Faschismus gehabt, wo auch Menschen sich wie Götter verhalten haben und letzte Autorität und letzte Loyalität für sich beanspruchten. Und wenn wir meinen, in den Demokratien des Westens, des nordatlantischen Raums sei es besser, dann weise ich nur hin auf dieses Wort, right or wrong, my country. Und was hinter den Szenen der Macht geschieht, hat uns in den letzten Tagen WikiLeaks vor Augen geführt. Auch da haben sich Politiker wie kleine Götter verhalten. Die meinten, niemand Rechenschaft zu schulden, auch nicht denen, die sie wählten. Ob das ethisch gerechtfertigt ist oder nicht, was mit WikiLeaks geschehen ist, damit will ich dazu nichts gesagt haben. Das ist eine ganz andere Frage noch. Und wo die diesen biblischen Blick, den ich versucht habe zu skizzieren, nicht haben, da wird dann die Weltgeschichte zu einem undurchsichtigen, unentwirrbaren Chaos ohne Ziel. Und der Mensch vermisst sich dann in seinem ideologischen Wahn, selbst das Heil der Welt und das Paradies heraufzuführen, wie wir es immer und immer wieder gesehen haben. Und wo der Mensch versucht, das Paradies zu schaffen, entsteht immer die Hölle. Das war immer das Ergebnis der autoritären Staatsformen. Und wird es bleiben. Und doch möchte ich noch einen zweiten Blick jetzt hineintun in die Bibel. Denn Sie werden sagen, ja, das, was mich wirklich bewegt, das blendet er ja aus. Und ich nenne jetzt ganz konkret einige der Grausamkeiten, die uns im Alten Testament begegnen. Es beginnt beim Auszug aus Ägypten. Lesen Sie einmal die Geschichten der Plagen mit den Augen einer betroffenen Familie Ägyptens zu der damaligen Zeit. Was würden Sie dann sagen, bis dahin, wenn in der letzten Nacht Ihr erstgeborener Sohn, Stolz und Erbe der Familie, weggerafft würde und dahin sterben würde? Und dann denke ich an die Vernichtung des ägyptischen Heeres im Meer und stell mir die Mutter vor, deren Sohn, die daheim vergeblich auf die Rückkehr ihres Sohnes wartet. Ich weiß, wir sind nicht gewohnt, die Bibel von dieser Perspektive zu sehen. Aber wenn wir es ehrlich meinen mit dieser Frage, bleibt sie uns nicht erspart. Und dann denke ich an den Einzug in das Land unter Josua. Ich habe die Konkordanz kurz aufgeschlagen. Immer wieder heißt es, er schlug sie mit der Schärfe des Schwertes. Er schlug sie mit der Schärfe des Schwertes. Oder ich denke an Saul, der den Auftrag hatte, das Volk der Amalekiter bis auf den letzten Mann, bis auf die letzte Frau, bis auf das letzte Kind hinauszurotten. Und weil er diesem Auftrag nicht nachkam, verlor er den Thron und später das Leben. Naja, kann man sagen, das ist die frühe Geschichte gewesen. Da gab es noch dieses grausame Gottesbild. Aber später bei den Propheten, da kommt nun die edle, tugendhafte Religion. Und dann schlagen wir Amos auf. Und was begegnet uns? Fluch und Gerichtsworte über die Völker, die Israel umgeben. Immer wieder heißt es, um 3 oder 4 Frevel willen will ich Damaskus nicht schonen, will ich Gaza nicht schonen. Und so geht es weiter. Volk um Volk verfällt im Strafgericht. Und wenn Juda in der Gefangenschaft in Babylon ist, dann beten sie, wohl dem, der deine Kinder Babylon nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Nicht zu reden von dem Tag Jahwes, von dem Tag seines Kommens. Ein Tag des Gerichtes heißt es bei den Propheten. Ein schrecklicher, ein dunkler Gerichtstag über alle Völker, von dem es kein Entrinnen gibt. Denn dann wird der Zorn des Herrn offenbar werden. Zorn des Herrn. Nun habe ich dieses schreckliche, unaussprechliche Wort in den Mund genommen. Gottes Handeln an den Völkern ist es nicht wirklich unter diesem Gesichtspunkt eine Zumutung? Man kann natürlich sagen, das ist ja alles Altes Testament. Primitiv. Und diese Stimme hat es gegeben seit einem Mann namens Markion um das Jahr 145 nach Christus bis hin zu den deutschen Christen im Dritten Reich, die alle dafür geplädiert haben, gebt uns ein neues Testament, gebt uns ein Evangelium, gebt uns einen Jesus ohne diesen Gott des Alten Testamentes. Diese Linie geht durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Dieser Gott kann doch nicht der Vater Jesu Christi sein. Ich nehme das auf, ich vergesse es nicht. Aber zunächst möchte ich fragen, warum dieses grauenhafte, grausame Gericht Gottes über die Völker im Alten Testament? Wiederum in Kürze drei Sätze. Der erste: Das Gericht Gottes galt nicht nur den Völkern, sondern es galt auch Israel. Gott hatte dieses Volk erwählt. Gott hatte dieses Volk errettet. Gott hat es zu seinem Eigentum gemacht. Und dann wandten sie sich von Gott ab, machten sich andere Götter, verschrieben sich der Gewalttat, dem Betrug, dem Bösen. Und da verfiel Israel dem Gericht. Schon die Generation, die von Ägypten auszog, musste 40 Jahre in der Wüste bleiben, bis auch der drittletzte gestorben war. Zwei blieben übrig, wie Sie wissen, Josua und Kaleb. Es geht hier also nicht einfach um eine Parteinahme Gottes. Und später hat auch dieses Gericht Israel erfahren müssen. Im Jahre 722 vor Christus wurde das Nordreich Israel vom Erdboden vertilgt. Und die Bewohner weggeführt. Und etwa 150 Jahre später, im Jahre 586 vor Christus, das Südreich Juda und die Bewohner weitgehend nach Babylon ins Exil vertrieben. Aus war es mit Staat, Königtum, Tempel. Furchtbar waren die Gerichte und die Qualen, die Israel in dieser Zeit durchlebte, sodass Frauen vor Hunger die Nachgeburt ihrer Nachbarin und die eigenen Kinder aßen. Sie können das nachlesen im zweiten Chronikbuch und in den Klageliedern Jeremias. Also, wenn wir vom Richten Gottes reden, dann geht es nicht nur um die Völker, dann geht es auch um Israel. Ein zweites: Die Völker verfielen diesem Gericht Gottes nicht, weil sie Heiden waren. Sie konnten ja von Gott nichts wissen. Aber weil sie sich gegen die Menschlichkeit selbst vergingen. Ich nenne einige Beispiele. Amos erzählt davon, dass Kriegsgefangene sich auf den Boden legen musste und eine Egge mit scharfen Zinken über sie hinwegzog, um ihnen das Fleisch von den Knochen zu reißen. Amos spricht davon, dass man schwangeren Frauen den Bauch aufschlitzte und die ungeborenen Föten herausriss. Und jetzt könnte ich weitermachen. Warum dieses Gericht, das so grausam vor uns steht, über die Völker? Die Antwort, die ich finde, ist, weil Gott nicht will, dass Menschen, geschaffen in seinem Ebenbild, wie Dreck behandelt und wie Vieh geschlachtet werden. Deshalb greift er strafend ein mit seiner Gerechtigkeit. Wir, und ich schließe in dieses Wir all die säkularen Medien mit ein, empören uns heute über Kinderschändung, Völkermord, Bestechungsskandale, Massenvergewaltigungen und was sonst in unserer Welt vor sich geht. Ja, Gott wird strafen und mit seinem Richten eingreifen gegen alles Unrecht und Böse, das den Menschen verachtet und den Menschen kaputt macht. Der Zorn Gottes, dieses schreckliche Wort, das man heute fast nur noch hinter vorgehaltener Hand aussprechen darf. Der Zorn Gottes ist nichts anderes als sein Nein gegen die Sünde, weil die Sünde den Menschen kaputt macht. Und deshalb ist der Zorn Gottes nicht auf das Alte Testament beschränkt. Das den Menschen verachtende Unrecht hat ja kein Ende. Ich habe vorhin genug gesagt. Und wenn die Bibel, wenn die Psalmen von diesem Gericht Gottes sprechen, dann jubeln sie. Ja, Gott wird diese Erde richten, um dem Bösen und das, was Menschen und Schöpfung ruiniert, ein Ende zu machen. Und so steht hinter diesem Richten Gottes, das als Grausamkeit erscheint, seine Liebe, die den Menschen bewahren und den Menschen erhalten will. Sieht man weiterhin C, dann ist noch ein drittes da. Wenn immer der Mensch Macht hat, strebt er danach, sich selbst zu Gott zu machen. Es war der Philosoph des 19. Jahrhunderts, Friedrich Nietzsche, der sagte, wenn es einen Gott gäbe, hielte es ich es nicht aus, nicht selbst Gott zu sein. Sein wie Gott. Das ist die Ursünde. Und das zeigt sich vor allen Dingen in den Mächten, in den staatlichen Mächten, das war so in der alten Welt, ob Assur, ob Babylon, ob der König von Tyros. Sie forderten für sich und forderten für ihr Staatswesen gottgleiche Verehrung. Wehe dem, der sich zu widersetzen wagte. Und diese Selbstvergottung, die zugleich eine Gottesverachtung ist und eine hinweg, dass man sich über alles menschlich und über alles Recht hinwegsetzt. Das zeichnet die Staaten durch die Geschichte hindurch, die absolutistischen Staaten aus bis hinein in die Gegenwart. Nicht nur gilt dann l'état, c'est moi, wie es Ludwig der 14. sagte, sondern das Recht bestimme ich. So war es im Dritten Reich, so ist es in den Staaten bis in die Gegenwart. Und doch muss man sagen, diese Staaten stehen unter dem Gericht Gottes. Keiner ist geblieben. Wir können heute ihre Städte besichtigen, ob es das ehemalige Assyrien ist, das ehemalige Babylon, das ehemalige Ägypten. Aber dieser Selbstvergottung wehrt Gott auch in der Gegenwart. Und wir haben Beispiele dafür. Ich habe schon einige genannt. Ich erinnere nur an die Ereignisse der letzten Woche in Weißrussland. Sie wissen, wovon ich rede. Sehen Sie? Diese Mächte der Welt vergingen und sie werden vergehen. Vergingen. Und ich denke nur an die neuere Zeit, beginnend mit einer Weltmacht Spanien, einer Weltmacht Napoleons und um uns einzuschließen an die gewollte Weltmacht eines Hitlers. Bei einigen schneller, bei anderen langsamer. Auch die Megapower der Gegenwart werden nicht bleiben. Ob USA, ob China, ob Russland. Und wenn wir fragen, wie Gott Gericht vollzog, dann in dieser Welt und dieser Zeit nicht mit Engeln vom Himmel, sondern indem er einfach eine andere Macht groß und stark werden ließ, die dann mit grausamen Mitteln die machthabende Macht zu Boden stürzte, sodass sie zunichte wurde. Einer im Alten Testament, Habakuk, hat über das Ganze nachgedacht und gesagt, Gott, ich verstehe das nicht. Wie kannst du es zulassen, dass eine Macht, die noch viel schrecklicher ist, die andere Macht, die schrecklich gewesen ist, nun ablöst und zu Boden geworfen hat. Habakuk rang mit Gott. Und dann sagte er, und doch, Gott, weiß ich, du bist rein. Und du tust kein Unrecht, auch nicht in dem, was uns wie ein grausames Gericht erscheint. Ein kurzes Zwischenfazit. Gottes Gerichtshandeln in dieser Welt, sei es durch Katastrophen, sei es durch politische Ereignisse, Klammer auf, Kriege, Klammer zu, führt nicht zur vollen Gerechtigkeit, sondern dämpft nur das Böse so, dass diese Welt bewahrt wird, ein Zustand des Menschlichen möglich bleibt und das Leben weitergehen kann. Erwarten wir nicht, dass die Weltgeschichte, das Paradies, ein Reich ewiger Liebe, Güte und Gerechtigkeit heraufführen wird. Das wird nicht geschehen. Aber erwarten wir auch nicht, dass Gott zum Bösen, das Menschen zugrunde richtet, gleich in welcher Gestalt Ja sagt. Sondern weil er der Gott der Liebe ist, widersteht er dem Bösen mit Bösem. Und weil er das Böse nicht will, richtet er es schon in dieser Zeit. Und diese Gerechtigkeit Gottes ist Ausdruck seiner Liebe. Ich habe vorhin gesagt, das Neue Testament wird nicht vergessen. Das Neue Testament streicht das Gericht nicht, sondern nun wird es von Gott an Jesus Christus übertragen. Alle neutestamentlichen Zeugen sind sich darin einig, angefangen von Jesus selbst. Der Vater richtet niemand, alles Gericht hat er dem Sohn übertragen, lesen wir in Johannes 5. Und alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören, hervorgehen, die einen zur Auferstehung des Lebens und die anderen zur Auferstehung des Gerichtes. Und das Neue Testament in seiner Gesamtheit geht davon aus, dass diesem Gericht Gottes dann niemand, dass Jesus übertragen ist, niemand entfliehen wird. Nicht nur um das Böse zu strafen. Das ist nicht Gottes letztes Ziel. Sondern Gottes letztes Ziel ist ein neuer Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt, und darauf warten wir. Ließe Gott das Böse unbegrenzt gewähren, dann würde das meinen, dass Menschenverachtung, Ungerechtigkeit, Gewalttat, Böses in jeder Gestalt triumphiert und nicht Gott Gott ist, sondern der Böse und das Böse. Ich begann damit, dass ich das aufgriff, was Sie gesungen haben. Sie, ich habe kein Liedblatt gehabt, deshalb konnte ich nicht mitsingen. Deine Liebe reicht bis an das Ende der Welt. Und ich sage, ja, das stimmt. Das stimmt jetzt in Gestalt der Weitergabe, der Verkündigung des Evangeliums, wie ich skizziert habe. Das stimmt aber auch im Blick auf die Geschichte. Die Liebe Gottes wird am Ende offenbar werden als die Kraft, die alles Böse durch sein Richten überwinden und diese neue Welt unter seiner Herrschaft hervorbringen wird. Dieser Gott, ist das keine Zumutung, Gottes Handeln an den Völkern? Wir neigen, wie Menschen aller Zeiten, dazu, dass wir uns unseren Gott machen. Und der Gott, den wir uns heute gerne machen, ist ein Kuschelgott, der liebe Gott, dem alles recht ist. Nur das ist nicht der Gott der Bibel. Noch wäre dieser Gott, der diese Welt zurechtbringen kann und zum Guten führen kann. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns den Gott der Bibel beugen und mit der vollendeten Gemeinde, so wie wir es in der Offenbarung des Johannes hören, anbeten, wo die Überwinder singen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten? Wer deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Man braucht Mut, um mit diesem Gott zu gehen. Ich wünsche Ihnen diesen Mut. Ich erbitte ihn für Sie. Denn dieser Gott ist ein guter Gott und sein Weg ein guter Weg. Für uns und für unsere Welt. Danke sehr.